Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausverbot im Beichtstuhl.
Jedes Mal, wenn du Leute begrüßt, denke ich mir, ich will doch mal sagen, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Eigentlich sind wir doch ein kleiner Beichtstuhl.
Ja, eigentlich sind wir das.
Ja, genau.
Wir sind Hausverbot im Beichtstuhl.
Genau. Und? Ja, genau, das ist der Podcast, deswegen bist du hier, du hast angeklickt. Schön, dass du wieder da bist, wir haben heute einen Gast dabei.
Ja, ja? Und der hat mich ziemlich erwischt. Ich war echt den größten Teil der Folge einfach sprachlos, weil es mich so bewegt hat. Und das will ja mal was heißen. Jetzt habe ich mich wieder einigermaßen erholt. Wir sind so 10 Minuten später.
Wir hatten ja vor kurzem eine Folge zum Thema Prophetie.
Genau.
Ja, da haben wir das Gefühl gehabt, wir waren eigentlich mit Bethel gar nicht mal kritisch genug. Heute haben wir einen Gast dabei, die war mal bei Bethel. Spoiler Alert. Aber was da genau gewesen ist, wird sie euch selber erzählen. Wir sprechen mit Jenny über Heilung. Über Gefühle, über Musik, über Dinge, die das Herz berühren.
Ja.
Wir wünschen euch allen eine richtig berührende Folge. Legt euch zurück, macht euch Wäsche oder was auch immer, was auch immer ihr diesen Podcast hört, beim Fahrradfahren, beim Sport machen, beim Wäsche waschen.
Beim Tee trinken.
Oder Tee trinken. Wir heißen die Jenny willkommen.
Herzlich willkommen.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Hi Jenny, schön, dass du bei uns bist heute.
Hi, das ist schön, bei euch im Wohnzimmer zu sitzen oder bei dir vielmehr.
Ja, bei mir, wir sind bei mir zu Hause. Ich bin Micha. Genau, wir haben unsere Stimmen noch nicht so gut kennt. Ja, wir haben eine weibliche Stimme heute bei uns. Jenny? Magst du unseren Hörenden ein bisschen von dir erzählen?
Ja, also ich bin Jenny, ich bin noch keine 42, aber bald im Juni. Ein Zwillingskind tatsächlich. Ich habe auch einen Zwillingsbruder, aber das nur so nebenbei. Ich wollte schon immer mal oder schon seit langem mal Podcast-Luft schnuppern, weil ich das ein schönes Medium finde, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen oder zumindest einfach auch eine Plattform zu haben, um bisschen in die Welt zu bringen, was mein Herz bewegt, weil ich glaube, dass schön ist, wenn das Menschen hören.
In einer ganz alltäglichen Woche, was sind da so 3 Dinge, die in der alltäglichen Woche von Jenny total wichtig sind oder nicht fehlen dürfen?
Also was bei mir derzeit gar nicht fehlen darf und was ich sehr, sehr hoch schätze, ist tatsächlich meine Gesangslessons.
Bin neidisch.
Ich habe jetzt nicht jede Woche Gesangsunterricht, aber so oft das halt machbar ist und möglich. Und ich darf aber zu Hause ganz viel üben. Und das ist für mich total schön. Es hat was total Ausgleichendes zu meinem Bürojob, den ich ansonsten so 9-to-5-mäßig nachgehe. Das darf nicht fehlen in der Woche. Was denn noch nicht? 3 Sachen hast du gesagt, ne?
Was du erzählen möchtest.
Also das Singen darf absolut nicht fehlen. Und dann darf nicht fehlen morgens mein Kaffee. Ich kann nicht ohne Kaffee. Und was auch nicht fehlen darf, ist einfach immer ein gutes Lied. Immer wieder, wenn ich kann, ein gutes Lied im Ohr. Ich kann ohne Musik tatsächlich, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie leben zu können. Ich würde jetzt nicht sterben, wenn ich keine hätte, aber Musik und Singen ist schon was ich sehr, sehr, sehr mag. Und was auch nicht fehlen darf in der Woche, ist tatsächlich ein gutes, tiefgehendes Gespräch. Und wenn das nur 5 Minuten geht oder wenn es auch nur eine WhatsApp-Konversation ist, die ein bisschen tiefer geht oder so, das gibt mir echt ein bisschen Futter für die Seele.
Ich merke schon eigentlich, Jenny liebt Dinge, die berühren.
Ja.
So, sei es ein gutes Gespräch oder ein guter Kaffee oder Musik. Musik berührt.
Ja,
ja. Ja, meine liebste Frage ist ja langsam geworden. Wir sind ja im Internetzeitalter. Was ist denn deine Lieblings-App oder die du am meisten benutzt?
Ja, dann tatsächlich, also ich benutze am meisten WhatsApp, ehrlich gesagt.
Kommunizieren.
Ja, ich kommuniziere total gerne. Absolut.
Bist du Sprachmemo-Mensch?
Ja, ich bin ein sehr großer Sprachmemo-Mensch. Zum Leidwesen mancher Freundinnen von mir. Die kriegen.
Das ist bei mir, kann es kompliziert werden. Weil manchmal, wenn ich eine WhatsApp kriege, schaue ich drauf und erfasse den Inhalt, wenn sie geschrieben ist. Denke, ah ja, jetzt weiß ich Bescheid. Bei einer Sprachmemo, oh, muss ich mal anhören, wenn ich Zeit habe. Und ganz oft geht Sprachmemo verschüttet. Und dann jemand, Uwe, warum antwortest du nicht? Ich, weil, oh, ja, ich höre erstmal. Genau.
Ihr lieben Hörenden, schreibt uns doch mal irgendwie im Kommentar, ob ihr Sprachmemos mögt oder nicht. Ich für meinen Teil würde es ja auch wieder abschaffen, aber ich nutze sie dann doch recht oft. Ja. Schön.
Ich schreibe auch gerne, das ist noch ein Ding, schreiben kann oder sollte bei mir in der Woche eigentlich auch nicht fehlen.
Ein Tagebuch oder ein Roman?
Nein.
E-Mails.
E-Mails muss ich im Beruf schon so viel schreiben. Nee, Tagebuch tatsächlich oder einfach in meine Notiz-App im Handy oder jemandem. Also mir geht's wirklich so, ich bin ein totaler Beziehungsmensch. Ich bin zwar auch gerne und gut mit mir selber und alleine, aber grundsätzlich bin ich ein ziemlicher Beziehungsmensch und man sagt mir auch nach, dass ich einfach in Beziehung, ein Mensch bin, der in Beziehung geht. In der Regel. Und da ist Schreiben und sei es eine schöne WhatsApp geschrieben, auch ein Mittel. Wenn man sich nicht sieht oder so, dann ist es echt was Schönes. Und die gestalte ich dann noch einmal ganz schön, das liebe ich.
Jenny, ich bin total gespannt. Du hast heute ein Herzensthema dabei. Also wir haben dich jetzt erstmal schon als Herzensmensch kennengelernt. Ich bin total gespannt, was du für ein Thema uns heute mitgebracht hast. Worüber sprechen wir heute?
Ja, über das große, große Thema Heilung. Und es ist ja wirklich sehr groß und man kann das in vielerlei Kontexten besprechen. Hier in dem Fall möchte ich es aus christlicher Sicht betrachten, weil es einfach Dinge gibt im christlichen Kontext, die ich erlebt habe, in Bezug auf mancherlei Theologie von Heilung, die, sagen wir es mal so, schwierig sein kann. Und da würde ich gerne ein bisschen näher hingucken und auch ehrlicher drauf schauen und auch ein bisschen mit dem Fokus drauf schauen, wie kann man das denn besser machen, anders betrachten. Weil ich glaube grundsätzlich mal, dass wir so alle Menschen, wie wir gemacht sind, gut gemacht sind.
Ich finde es gerade spannend, dass du sagst, Heilung möchtest du auf eine christliche Art betrachten. Das impliziert ja auch, dass es Betrachtungsweisen darüber hinaus gibt. An die habe ich jetzt bisher gar nicht gedacht. So, also ja, aber klar, ja klar. Heilung, jemand ist krank, also es impliziert irgendeine Krankheit und er wird gesund. Also es ist vielleicht auch einfach ein medizinischer Begriff der Genesung. So ist ja auch Heilung. Okay. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon mal ein bisschen auch angedeutet, ja okay, wenn man über Heilung spricht, muss man auch über Krankheit sprechen. Wo möchtest du da anfangen? Ich merke bei dir einfach auch, es ist ein Herzensthema, das berührt dich einfach sehr, wie vielleicht auch viele Leute, die gerade zuhören. Genau, wie kriegen wir die gut abgeholt und gewonnen für das Thema, da einfach ein bisschen mit uns nachzudenken?
Ja, ich nehme euch und uns einfach mal ein bisschen mit da rein. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin ein Frühchen, ein Extremfrühchen, würde man, glaube ich, heute sagen, in der 26. Schwangerschaftswoche geboren. Habe einen Zwillingsbruder, das nur so nebenbei, weil es tatsächlich um einen Sauerstoffmangel beziehungsweise eine Sauerstoffunterversorgung ging. Es ist eigentlich das Gleiche, glaube ich. Und mein Zwillingsbruder ist gesund geboren. Der hat es irgendwie körperlich vermeintlich ein bisschen besser geschafft als ich. Und aus dieser Frühgeburt ist eine Spastik entstanden, eine sogenannte Zerebralparese, die den Körper betrifft. Also ich laufe nicht so, wie Leute laufen, die gesund sind, obwohl ich laufen kann, aber ich laufe halt ein bisschen unrunder als die meisten auf dieser Welt.
Naja, es ist so, dann die Frage, ja okay, wer läuft denn jetzt eigentlich gesund? Also ich glaube, wenn ich jetzt zu einem Physiotherapeuten gehen würde, dann würde der mir auch sagen, ja, da ist auch ein bisschen krumm. So ganz ergonomisch ist das auch nicht. Also ich weiß, worauf du hinaus willst mit dem, okay, wie wir definieren gesund oder erstmal krank. So dieses, hey, ich laufe erstmal so, wie ich laufe. Eine
Zerebralparese.
Parese, eine Spastik. Also die Spastik ist das, was daraus resultiert.
Genau, die resultiert aus diesem Sauerstoffmangel, den ich nach der Geburt, bei der Geburt, das weiß man nicht so genau, hatte. Das hat sich dann über die Monate entwickelt. Ich war im Brutkasten. Ich wurde wohl etwas zu wenig beatmet. Also ich kann heute von großem Glück reden, dass ich überhaupt so da sitze. Und ich bin heute froh, dass ich da bin, so wie ich da bin. Micha, du hattest vorhin, warst du überrascht über diesen Kontext, weil ich gesagt habe, ich will es aus christlicher Sicht betrachten. das Thema Heilung, weil ich bin Christin, das schon mal fürs Erste. Und ich habe einfach viele Gemeinden mir angeguckt und habe einfach viele Strömungen von christlichen Gemeinden, Gemeinschaften erlebt. Habe da auch viel Gutes erlebt, aber auch viel nicht so Gutes. Und in Bezug auf Heilung im christlichen Kontext, für Heilung beten, habe ich einfach ein paar Dinge erlebt, die nicht gut waren, um nicht zu sagen, ein bisschen übergriffig. Da würde ich gerne hingucken, und weil ich glaube, dass Heilung im christlichen Sinne nicht so eng betrachtet werden muss, wie es häufig leider der Fall ist.
Heilung christlich betrachtet, da kommen halt natürlich zuerst eine Handvoll Bibelstellen.
Ja.
Fallen dir da auch ein paar ein?
So, ja.
Weil in der Bibel geht es ja um Heilung ganz viel.
Ja, ganz viel. Und es ist ja eigentlich was Wunderbares. Und trotzdem und gleichzeitig gibt es eben diese Bibelstellen. Eine, die mir sofort durch den Sinn hüpft, ist: Steh auf, nimm dein Bett und geh.
Mhm. Wo Jesus an einem Tor einen Bettler oder jemanden, der gelähmt ist, heilt. Am Teich Bethesda, glaube ich.
Genau. Mhm. Ja.
Und die Pharisäer regen sich danach fürchterlich drüber auf, weil Sabbat war. Du kannst doch nicht eine Matratze tragen heute, das ist Arbeit.
Genau, ja.
Und die Pharisäer haben den dann gefragt, so, ja, wer hat dich geheilt? Und dann sagt er, ey, Jesus warst. Und dann sagen sie, du.
Ah, okay.
Böse.
Okay.
Der Jesus.
Du darfst doch nicht, genau. Das ist zum Beispiel so eine Bibelstelle, die ich, natürlich ist sie im Bild zu betrachten und niemals wörtlich zu nehmen. Und trotzdem kann sie was mit einem machen, weil sie impliziert, wenn man sie wörtlich nehmen würde, impliziert sie, wenn Jesus heilt, wenn Jesus Menschen berührt, wenn er sie gesund macht, was ja grundsätzlich wunderbar ist und damals wunderbar war für die, die mit ihm waren, impliziert das, aber alle, die ihr Bett nicht nehmen können und nicht aufstehen können und gehen können, dass die einfach fast schon wie Außenseiter sind, weil Jesus sie nicht geheilt hat.
Obwohl, da habe ich ja verschiedene Seiten. Ich hatte ja mal einen Heilungsdienst, das ist ja so mein Hintergrund. Und da habe ich sowohl erlebt, solche Leute, das tut einen Schlag, und bei denen ist alles super. Und auch andere, das war ein Prozess, teilweise über längere Zeit. Also da gibt es ja beides, finde ich.
Ja, aber es gibt ja auch die, wo nichts passiert.
Ja, wo gar nichts passiert, stimmt.
Ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die in diesem Thema halt ein bisschen hinten runterfallen, weil wenn wir halt, sage ich mal, gerade in den Evangelien lesen, und ich meine, diese Geschichte, die du gerade erwähnt hast, ist einfach so ein Heilungswunder von Jesus. Also ich würde auch fast schon sagen, es ist keine Heilung, sondern es ist ein Heilungswunder, von dem hier jetzt erzählt wird.
Mhm.
Und das ist, sage ich mal, eine wundersame Art der Heilung, von der wir halt eine ganze Handvoll in der Bibel lesen, so gerade um Jesus rum, wo auch zum Beispiel so Stellen kommen wie, sie brachten die Menschen zu ihm und er heilte alle Kranken. Alle. So, und
ja.
Dann gibt es Leute, die daraus eine Theologie machen und sagen, hey komm, wir müssen jetzt auch alle heilen, weil wir werden ja noch krassere Sachen erleben wie Jesus, weil Jesus hat es selber seinen Jüngern versprochen, dass wir größere Dinge tun werden als er. Genau, was löst das in dir aus?
Was löst das in mir aus? Ich meine, ich habe auch erlebt, dass Menschen in Gemeinden gutmeinend für mich gebetet haben oder gemeint haben, für mich beten zu müssen. Oder gar, wenn sie mich gesehen haben, sofort wussten, was Jenny denn jetzt brauchen könnte, ohne mich vorher gefragt zu haben. Und das war schwierig, weil natürlich hätte ich Nein sagen können in gewissen Kontexten, klar. Aber es gibt auch Kontexte, wo ich dann auch dachte, wow, ja klar, probiere ich es halt mal. Wer weiß, vielleicht macht Gott wirklich ein Wunder. Ich bin schon überzeugt davon, dass Gott heute irgendwie wirkt in irgendeiner Art und Weise bei uns. Dass sich Dinge fügen, wo man sich denkt, das kann man sich nicht erklären. Aber bei diesen ganzen Heilungsgebeten, die ich erlebt habe, habe ich einen ziemlichen Druck gespürt, innerlich, dass jetzt irgendwas passieren muss, damit Menschen an mir ihr gewünschtes Wunder sehen.
Druck bei dir oder haben sich die anderen diesen Druck gemacht, jetzt ein Wunder erleben zu müssen? Wie glaubst du, verlagert sich das so?
Also ich glaube, es ist beiderseitig. Ich glaube, es war wirklich beiderseitig. Ich meine, ich kann nicht in die anderen Leute reingucken, obwohl ich sehr sensibel bin, aber ich glaube tatsächlich, dass es auf beiden Seiten so ist. Die, die für Menschen beten, sehnen sich danach, dass in Anführungszeichen Gott was tut, bewusst Anführungszeichen. und die, für die gebetet wird, in meinem Fall, ich habe einen totalen Druck gespürt, dass ich nicht mal Gott, sondern dass ich irgendein Ergebnis zu liefern habe.
Und ich muss mich jetzt heilen lassen. Ich muss durch dieses Gebet jetzt
durch. Ich muss da jetzt durch. Werden.
Auch und durch dieses Gebet einfach durch.
Ja, ich muss da jetzt durch. Ich muss da durch, weil es gab Punkte, wo ich, glaube ich, nicht mehr in der Lage war, innerlich Nein zu sagen. Das würde jemand, der für mich gebetet hat, mit Sicherheit nicht bestätigen. Aber ich habe mich oft nicht in der Lage gefühlt, zu sagen, ich möchte es nicht. Besonders auf körperliche Sachen bezogen. Ganz besonders auf körperliche Sachen bezogen. Und ich habe mich teilweise wirklich nicht gut gefühlt. So nach dem Motto, Gott heilt mich nicht. Bei mir passiert ja nichts. Also kann Gott mich auch nicht gebrauchen. Ruft mich Gott nicht, um es im Christenjargon zu sagen. Also bin ich nicht heil, körperlich, innerlich, wie auch immer, kann Gott mit mir nichts anfangen.
Das klingt, als wäre dann einfach auch so die komplette Daseinsberechtigung in Frage gestellt. Dadurch, dass man nicht geheilt ist, so dieses, hey, dann kann Gott mich nicht gebrauchen. Und dann kann, also ich sag, es sind einfach so lauter Lügen, die in einem dann hochwachsen. Ja. Und bist du dein Leben lang in Freikirchen gewesen? Oder war das dein Leben? Bist du mit genau diesen übergriffigen Gebeten aufgewachsen oder ist es eine bestimmte Phase in deinem Leben gewesen?
Nein, es ist eine Phase in meinem Leben gewesen. Ich bin nicht von klein auf in Freikirchen gewesen. Ich habe gesucht, auf die Suche, glaube ich, bin ich als Mädchen schon gegangen, als Kind irgendwie. Ich war immer schon ein Kind. Das liegt in meiner Geschichte, glaube ich, verborgen. Oder in meinem Wesen. Es ist auch ein Geschenk, so ein Wesen zu haben, wie ich es habe, glaube ich. Es ist nicht immer alles nur Familiengeschichte. Dass ich dachte immer, da gibt's mehr. Als Kind schon. Immer im Kinderheim unter der Bettdecke habe ich immer mit Engeln geredet und habe immer gedacht, da gibt's mehr. Und irgendwann habe ich mich halt auf die Suche gemacht nach dem oder das, das sich da Gott nennt. Irgendwann kam es dann halt zu so einer in freikirchlichen, klassisch formulierten Jesusbegegnung, von der ich damals nicht wusste, dass es eine war. Und da, glaube ich, hat mir Gott, ohne das Fromme sagen zu wollen, auch geholfen. Ich wäre ohne ihn, das muss ich ganz klar sagen, heute nicht mehr. Also wenn sein göttliches Wirken nicht irgendwie in mein Leben reingebrochen wäre, gäbe es mich heute wahrscheinlich nicht mehr. Und das hat mich einfach suchen lassen. Und irgendwann bin ich auf Gemeinden gekommen und war auch in ein paar und in manchen länger, in manchen weniger lang. In manche habe ich nur reingeschnuppert, weil ich auf der Suche nach Zuhause war. Also im geistlichen Sinne auch oder im seelischen Sinne, weil so ein Kind wie ich, das sucht einfach nach Zuhause.
Das klingt für mich, als hättest du ein riesengroßes Heilungswunder erlebt. Also in dem, das sage ich mal, Jesus zu dir gekommen ist und bei dir eingezogen ist und gesagt hat, hey, ich möchte bei dir sein und dabei ganz viel von dir innerlich anfangen konnte, heil zu werden. Ja. Ich finde es total traurig, dass das scheinbar dann manchen Leuten nicht genug ist. Ja. Oder dass es übersehen wird. Wie toll ist das eigentlich schon? So, was will man doch eigentlich mehr?
Was du sagst, ist echt interessant, weil ich lange immer gedacht habe, sieht eigentlich jemand mich? Sehen die Menschen mich? Also das, was mich ausmacht? Oder sehen sie nur das? Gerade im freikirchlichen Kontext. Ich will es wirklich mal auf den freikirchlichen Kontext beschränken, weil da habe ich es erlebt. Natürlich gab es da auch Menschen, die mich gesehen haben. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, seht ihr mich? Oder seht ihr nur das, was an meinem Körper nicht in Ordnung ist? Oder wenn ihr mich seht, mein Herz, mein Wesen, wie ich bin, seht ihr das? Als Mittel zum Zweck.
Boah, okay, das sind jetzt verschiedene Varianten. Also einmal seht ihr in mir nur, sag ich mal, die Möglichkeit, ein Wunder zu performen, so oder die Gelegenheit. Oder wollt ihr mich kennenlernen? Da will ich dich jetzt richtig verstehen. Wollt ihr mich kennenlernen, damit ihr dann später dieses Wunder vielleicht hervorrufen könnt? Oder die Beziehungen sind nicht echt manchmal in Freikirchen. Ich glaube, das geht tatsächlich vielen Menschen auch so, die eine Begabung haben, die im Gottesdienst gebraucht wird oder in Gemeinden gebraucht wird. Seht ihr mich oder seht ihr meine Gabe? aber bei dir dann scheinbar ein bisschen andersrum. Seht ihr jetzt mich oder reduziert ihr mich eigentlich auch wieder auf mein Handicap? Um bei dem Wunder zu bleiben in unserer Prophetiefolge, haben wir das auch schon mal, glaube ich, erwähnt. So die Frage, ja, willst du die Liebe Gottesleuten weitergeben oder willst du ein Wunder? Das ist bei Heilung scheinbar ganz ähnlich.
Ja, um eine Sache klar zu machen, ich bin und bleib überzeugt davon, dass Gott uns berühren kann, jeden. Und ich bin davon überzeugt, dass er mich berührt hat und dass er was gut gemacht hat. Ja, ich beziehe das aber eher aufs Innere. Und ich glaube auch, dass es ihm wohl wichtiger ist, uns am inneren Menschen stark zu machen. Und alles andere kommt oder es kommt eben nicht. Mhm. Es hängt aber nicht irgendein Wert eines Menschen an der äußeren Heilung.
Und das muss okay sein. Also wenn das Innere kommt, Halleluja. Mhm. Wenn das Äußere nicht kommt, okay. Ich erinnere mich an eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus den Blinden heilt. Aber bevor er den Blinden heilt, fragt Jesus den Blinden, was kann ich für dich tun? Ja. Und dann sagt der Blinde, ich will sehen können. Und dann heilt er ihn. Was denkst du zu dieser Geschichte?
Es ist interessant, dass du das ansprichst. Diese Geschichte habe ich häufig übergangen, weil ich selbst ein Kunstauge habe. Ich habe links ein Kunstauge. Eins aus Glas. Also ich sehe nur rechts. Und diese Geschichte, in der Jesus den Blinden heilt und ihn auch noch so liebevoll vorher fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und er bittet ihn, mache mich sehen, ich will wieder sehen. Die rührt mich auf der einen Seite an, wenn ich sie als eine Metapher betrachten kann. Nämlich, ich will wieder sehen. Mir ist es heute so wichtig, dass sich Menschen einander sehen. Und zwar wirklich einander sehen. Und das hat nicht in erster Linie was mit Augenlicht zu tun. Ich habe Gott lange gefragt, weil ich auch Angst habe, mein Augenlicht komplett zu verlieren. Aus medizinischer Sicht kann es nicht passieren, weil es halt ein ganz normal kurzsichtiges Auge ist. So wie jemand, der halt krass kurzsichtig ist, ne? Das Rechte. So, gleichzeitig habe ich Gott gefragt, was willst du eigentlich damit? Warum habe ich nur eins? Und dann ist mir ein nicht biblischer Spruch tatsächlich sehr nahe geworden. Der mag flach klingen, weil ihn vermutlich jeder kennt. Aus dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ich habe mir gedacht, okay, Gott, an dem Punkt, wo mir der Spruch in den Sinn kam, dachte ich mir, okay, dann bin ich vielleicht eine Herzenssehende. Und ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich mein Augenlicht verlöre. Komplett. Also, wie ich damit umgehen könnte. Aber eins, glaube ich, weiß ich, mit dem Herzen zu sehen, habe ich gelernt.
Danke, dass du das so einfach mit uns teilst. Ich finde, mich berührt das so tief gerade. Also, ich kann ja manchmal nicht so gleich die Tränchen verdrücken, aber mir wäre fast eine gekommen. Das heißt bei mir was.
Ja.
Boah. Mir wäre das nie aufgefallen, dass das ein Glasauge ist.
Ja.
Das ist, also im Leben nicht.
Jetzt weißt du es, ne? Ich glaube, wenn man es weiß. Wenn man es dann weiß, schaut man anders hin.
Also vielleicht in dem ich es gerade nicht. Also ich weiß, dein eines Auge, sage ich mal, mit dem kann man besser halt Blickkontakt halten, weil das andere manchmal einfach wegbricht. Ja. Das ist mir schon aufgefallen. Aber jetzt in dem Licht von meiner Wohnzimmerlampe sehe ich keinen Unterschied zwischen deinen Augen. Also
deswegen bin ich auch echt lieber in Face-to-Face-Connection als mit so. Ah. Weil das sich auch, es gibt Sicherheit und es verankert, lässt sich eben hier und jetzt sein, egal, also wenn man mal ins Traumatische reingehen würde. Manchen Leuten macht Augenkontakt Angst, aber es verankert auch im Sein.
Ja. Ich habe gerade einfach diese Bibelstelle von Jesus, der diesen Blinden fragt, im Kopf gehabt. Und zu der gibt es bestimmt verschiedenste Auslegungen, auf die ich jetzt überhaupt gar nicht eingehen will, weil ich kenne sie, glaube ich, auch gar nicht auswendig. Aber mit der Auslegung, die du gerade gebracht hast, hätte ich im Leben nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist eine, die sehr wahr ist. Da ist was wirklich Wahres dran. Und tatsächlich, meine Mama hat den Spruch vom kleinen Prinzen irgendwie als Wandtattoo früher aufgehabt und ist irgendwie so eines ihrer Lieblingszitate. Ich kann damit manchmal so gar nichts anfangen, weil ich es einfach so cheesy Kalenderspruch finde. Aber jetzt hat er mich mal berührt. Ich glaube, mein Herz sieht diesen Spruch jetzt. Danke.
Ja, bitte. Du hattest mich ja gefragt, was diese Stelle zum Beispiel auslöst. Also wenn ich mir Jesus anschaue, wenn ich mir ihn vorstelle in meiner Fantasie, die dürfen wir durchaus benutzen. Also dann glaube ich einfach, dass er einer ist, der die Menschen sieht. Und nicht, also natürlich hat er ja Menschen geheilt damals, ne? Wie auch immer man das betrachten mag. Aber in Gemeinden hat niemand das Recht. In Freikirchen, wo das speziell so groß, so hoch gehalten wird, diese Heilung. Körperlich auch. Und dieses Suchen nach Wundern. Oder diese typischen Gebete, ich bitte mal darum, dass ein Bein länger wird.
Das ist gestaged. Das ist ganz viel gestaged. Weil man dann irgendwie die Hüfte von demjenigen bewegt und so weiter. Also das ist so ein Wunder, was ganz oft kommt. Das ist ganz viel gestaged. Das gibt auch Tricks einfach.
Ja, meine Frage, die ich dahinter tatsächlich immer habe, ist, wozu um Gottes und des Menschen willen? Und das ist keine Frage an euch direkt, weil ich es nicht, sondern es ist eine Frage, mit der ich gehe. Weil ich muss mein Handicap Tag ein, Tag austragen. Und ich trage dieses körperliche Handicap mal mehr mit Würde und mal weniger mit Würde. Und ich muss mich jeden Tag aufs Neue dazu entscheiden, den Weg damit zu gehen. Ich habe aus anderen Gründen oft genug Punkte gehabt im Leben, wo ich dachte, Freunde, es geht nicht mehr, ne? Und warum, Gott, machst du mich nicht gesund? Auch solche Fragen habe ich natürlich, ne? In den Nächten manchmal oder wenn ich aufwache und ich habe irgendwie Schmerzen oder keine Ahnung, wenn ich Kinder über eine Wiese hüpfen sehe, dann frage ich mich, oder im Sommer, wenn sie alle happy, clappy, Sport, sonst was machen, mal eben vom Dreier ins Wasser springen oder einfach sportive, schöne Sachen machen im See. Das heißt nicht, dass das in meinem Fall nicht geht. Klar kann ich auch mal in See und so. Aber wenn es zu tief wird, muss ich auch aufpassen. Es gehen halt viele Dinge nicht, die andere einfach im Sommer machen können. Und ich mag den Sommer prinzipiell. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf den Sommer komme, aber das ist eine Jahreszeit, die eigentlich schön ist. Und für mich ist sie aber ein Stück weit auch manchmal eine Last, weil ich im Sommer gefühlt noch stärker mit dem Handicap in Berührung komme, als ich es im Alltag eh schon tue. Und mich dann anzunehmen, ist sowieso schon eine Challenge. Und wenn ich es dann noch auf christlich um die Ohren gehauen bekomme, dass alle auf ihr Heilungswunder warten und dass die mit dir ihre Genugtuung haben, ich sage das jetzt mal so deutlich, dann finde ich, also wozu hat Gott uns so gemacht, wie wir sind? Wozu hat Gott mich so gemacht, wie ich bin? Das wird wohl irgendeinen Sinn haben, dass es so ist. Nicht, dass Handicaps immer einen Sinn haben, aber manches ist auch einfach blöd.
Da kommt der Inklusionsgedanke auf. So, wo man sich denkt, so, hey, warum, wenn Leute einfach vielfältig sind? Jeder ist irgendwie auf seine Art anders. Ja, warum machen wir die Welt so, dass es für so eine Mehrheit okay ist, aber für irgendwie eine andere, für Gruppen einfach dann ausschließend? So, also da denke ich mir dann auch immer, ja, okay, eigentlich ist ja auch die Umgebung das Behindernde.
Ja.
So, genau, aber das ist das nur am Rande. Ja, da gibt es einfach Situationen, wo man dann einfach vom System einfach mehr konfrontiert ist.
Ja, also es ist wirklich, du sagst es ja auch, man wird dann oft so behindert, ne? Ich meine, ich glaube, mein großer Pluspunkt ist, um positiv zu werden, ein großer Pluspunkt, den ich, glaube ich, habe, ist, dass ich offen damit umgehe. Mhm. Ich versuche wirklich offen damit umzugehen und prinzipiell bin ich ein sehr offener Mensch, der gerne in Beziehung tritt, das habe ich zu Beginn gesagt. Und das hilft vielen Menschen um mich herum, mit mir einfach normal umzugehen und mich als einen normalen Menschen zu betrachten. Also nicht alle sind so herzensverbunden zu mir. Es ist niemand immer. Und manche können mit meiner Herzensverbundenheit auch nicht umgehen. Das muss ich auch begreifen. Und ich habe natürlich, habe ich auch gemerkt, Offenheit hilft mir selbst, damit ich mich nicht so unsicher fühle. Manchmal weiß ich aber, es ist auch anstrengend, dass ich selbst immer offen sein muss, damit ich mich sicher fühle. Es ist aber manchmal auch anstrengend, immer die Erste sein zu müssen, gefühlt. Also in Verbindungen, die neu sind zum Beispiel. Jetzt seid ihr ganz cool auf mich zugegangen. Oder andere, die bei der ich singe, zum Beispiel meine Gesangslehrerin, ist auch total offen auf mich zugegangen. Ich war, also, ja, nicht, aber grundsätzlich habe ich schon auch so eine Seite in mir, denk, boah, ich muss offen sein, sonst kriege ich kein Fuß in die Tür. So.
Ja, ist ja auch blöd. So, warum ist Inklusion bitte eine hohe Schuld? Das ist eine Bringschuld eigentlich von uns allen. So, wir sollten sagen, hey, komm, ihr seid mit dabei und zwar aktiv.
Ja.
Und nicht, sage ich mal, Leute mit Menschen mit Behinderungen müssen einfach an allen Ecken einfach dafür kämpfen, dass sie dabei sein können. Und das kann nicht jeder. Nicht jeder hat diese Offenheit von Jenny. Genau. Yeah, cool. Wir haben was richtig gemacht. Wir haben dich gefragt, ob du mal Lust hast zu plaudern. Ja, und tatsächlich ist es auch nicht, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen mal jemanden, mit dem wir über Behinderungen sprechen wollen oder über Inklusion sprechen wollen. Aber wen nehmen wir? Natürlich jemanden, der betroffen ist und sonst, sondern nee, wir wollen, also, hey, wir wollen mal dich dabei haben.
Ja.
Was für ein Thema bringst du mit? Und dann hast du von dir aus gesagt, hey, du willst über Heilung einfach mitsprechen.
Mhm.
Genau, ich finde es ganz großartig. Es ist in meinem Kopf gerade noch so viel und gleichzeitig so wenig.
Ich habe was noch im Kopf auch, ja.
Ich lausche einfach. Ich glaube,
ja, okay.
Das ist alles. Mir geht einfach nach, was du gerade sagst, und gleichzeitig habe ich keine Fragen, weil ich einfach nur am Lauschen bin.
Ich bin hier die ganze Zeit sprachlos.
Was ich gerne noch, nicht noch, weil es klingt so nach Ende, was ich gesagt haben möchte gerne, ist tatsächlich ein kleines oder großes Plädoyer an die Gemeinden, an die Freikirchen im Speziellen. Es gibt sicherlich auch in den großen Kirchen, das will ich überhaupt nicht schmälern, aber da habe ich gerade einfach sehr viel Glück. Ich bin in der katholischen Kirche gerade so am Landen und erlebe da einfach unfassbar Schönes und Weites und das Gefühl, ich kann sehr viel aufatmen. Ja, das nur so nebenbei. Da bin ich gerade echt am Gesunden auch und am mich wiederfinden tatsächlich.
Mhm.
Und da hilft auch das Singen ganz gut. Worauf ich hinaus will, ist, dass mir das einfach wirklich wehtut, wie in großen Freikirchen damit umgegangen wird und wie übergriffig Menschen da tatsächlich behandelt werden. Und ich weiß nicht, ob ich einen Namen hier nennen darf, ob ich eine Geschichte erzählen darf. Ich war in Amerika mit Leuten aus einer freien Gemeinschaft und wir waren in einer großen Megachurch in Amerika.
Das wäre die einzige Frage, die ich hatte. Du warst mal bei Bethel.
Ja.
Hast du mal erzählt. Du hast es am Rande erwähnt. Ich dachte mich, frag jetzt nicht näher nach. Du warst bei Bethel mit einer Reisegruppe von Leuten, sage ich mal, aus einer Gemeinde hier in München.
Genau. Ihr kennt mich, ich bin immer für beide Seiten, für Gutes und für weniger Gutes. Es war grundsätzlich, erstmal habe ich mich total auf diese Reise gefreut, weil, wow, Amerika, wie geil ist das denn bitte? Punkt. Und wann habe ich die Möglichkeit, im Leben nach Amerika zu...
Ja, generell eine große Reise,
also,
ist was Tolles, ja, mit einer Reisegruppe, ja.
Und dann war ich auch in der Reisegruppe tatsächlich die Einzige mit einem Handicap, mit einem körperlichen. Und ich bin super gerne damit, ich habe mich gefreut. Es war rundum jetzt, war das echt liebevoll organisiert. Das will ich überhaupt nicht schmälern. Auch die Reise dahin und alles war wunderbar organisiert. Und als wir dann dort waren, auch da war vieles sehr, sehr, sehr gesegnet, um es mal fromm auszudrücken. In dem Fall kann ich das nicht anders sagen. So, gleichzeitig alles, was geistlich dort ablief, an geistlichem Programm, das war für mich in einem Maße herausfordernd, von dem ich mich nur schwer, ehrlich gesagt, bis heute erholt habe. Man kann das wegschieben irgendwann, aber ich würde heute nicht mehr dahin wollen oder in keinen Kontext von Gemeinde, wo einfach so eine Theologie von Heilung gepredigt würde. Ich erzähle ganz offen. Du bist da reingegangen, es war eine Riesenhalle. Es war einfach erfüllt von Lobpreis. Es gibt wunderschöne Lobpreislieder, aber es kann auch echt als Mittel zum Zweck benutzt werden. Und ihr kennt mich, ich liebe Musik und ich liebe auch Lobpreislieder, wenn sie nicht zu flach sind, wenn die eine Tiefe haben und was mit einem machen, und zwar von selbst und nicht irgendwie gepusht. Und dort im Battle eben, da war eine Heilungskonferenz und so in den Healing Rooms. Ich weiß nicht, ob man die näher erklären muss.
Healing Rooms haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch mal erwähnt. Quasi Sprechstunden, wo du halt für dich beten lassen kannst, wo halt dann keine Ärzte sind, sondern Leute, die für jemanden beten. Per se, sage ich mal, vielleicht auch seelsorgerliches Angebot, je nachdem, wie du es halt aufziehst. Genau, ich habe in einer anderen Folge mal erzählt, ich bin auch mal in den Healing Room in München gegangen. So, genau, war irgendwie ganz nett, hat sich angefühlt wie eine Art Sprechstunde, so ein bisschen nur halt seelsorgerlich.
Ja, und da ist es halt so gewesen, da ist diese ganze Reisegruppe einfach hin. Ich glaube, wir waren da alle. Und ich wusste irgendwie in mir drin, dachte ich mir so, Scheiße, ich glaube, ich will da eigentlich gar nicht hin.
Zu den Healing Rooms speziell jetzt.
Ja. Ich will nicht zu dieser Veranstaltung hin. Und es war aber geplant. Und ich irgendwas in mir hat von Anfang an gesagt, nee. Und das Schwierige an der Sache war, dass jemand aus der Gruppe, der das so ein bisschen organisiert hatte, ziemlich fest davon ausging, dass ich da hingehe. In mir schrie aber alles nein. Weil ich geahnt habe, worauf das rauslaufen würde. Und dann habe ich am Frühstückstisch zu demjenigen gesagt, ich will eigentlich da gar nicht hin. Und dann war das aber schon so gefixt, dass ich schon gar keine andere Wahl mehr hatte.
Inwiefern? Weil du hättest ja weglaufen können. Also was meinst du mit
gefixt? Wir saßen am Frühstückstisch.
Ja.
Und es war einfach klar, dass ich da hingehe. Und wenn ich habe gesagt, ich will eigentlich gar nicht hin. Und es war aber so, ja, da gehen wir aber alle hin. Und es war halt so, dass da auch ich hingehe. Ich hatte... Das kann ich schwer beschreiben. Das ist, und ich glaube, da fängt es an, schwierig zu werden. Wenn du nicht mehr die Kraft hast, gefühlt, das würde der wahrscheinlich überhaupt nicht so gesehen haben, aber man hat dann innerlich nicht mehr die Kraft, sich was einer Sache zu widersetzen.
In dem Fall wart ihr halt auch als Reisegruppe unterwegs, so nach dem Motto, das ist der Plan, den wir jetzt gemeinsam gemacht haben. Die Autos sind geplant, die Tickets sind geplant, was auch immer. Die Hürde. Die Schwelle, dort kurzzeitig spontan sich auszuklinken, war einfach in dem Setting nicht so möglich.
Die war nicht gegeben. Und ich bin dann wider Willen mit dahin, mit einem komischen Gefühl im Bauch. Und dann kam noch eine Sache dazu und dann waren wir dort. Und ihr müsst euch das vorstellen, das ist riesig. Da sind Schlangen von Menschen. Die warten auf Heilungsgebete. Das kann man sich nicht, da ist München nichts dagegen.
Also wo halt Leute hinpilgern von nah und fern, vielleicht weltweit, weil sie gehört haben, dort ist Erweckung, dort ist Heilung, Revival, dort ist der Heilige Geist gerade, da ist die Salbung so stark, je nachdem. Und kurz einfach zu der Theologie von Bethel, da ist ja ganz viel Theologie. Jesus hat alle geheilt, also werden wir auch alle heilen, so ein bisschen. So dieses Heilung verfügbar mit Knopfdruck, auf Schnipsen auf.
Ja. Und niemand mehr sitzt im Rollstuhl am besten.
Und am besten sitzt, genau. Also Rollstühle können hinkommen, aber zurück hast du ein normales Economy-Ticket. Am besten genauso schon mal gebucht, so nach dem Motto im Flugzeug. Ja, hin mit Rollstuhl, zurück, ganz normal. Also vom Glaubensschritt, ich überzeichne es jetzt ein bisschen, ja.
Und dann waren wir da und es war einfach, wie das halt in Freikirchen oft so ist und dort im Speziellen wirklich so war, es war erfüllt von Lobpreismusik, von Schönem. Und dann, du bist dann irgendwie berührt, ne? Und so jemand wie ich bin super emotional und lass mich von Musik auch schnell catchen, ja? Und dann, das ist auch schön und das darf auch alles
wunderbares
sein.
Wunderbares Gefühl.
Es ist wunderbar. Es ist, Musik macht wahnsinnig viel. Nur wenn du sie benutzt als Mittel zum Zweck, dann wird's ganz, ganz schwierig, finde ich.
Was war hier der Zweck?
Ich habe das Gefühl gehabt, dort, und es hat sich so in mich eingeprägt, dass du fast wie ein bisschen eingelullt wirst. Dass du so in eine andere Atmosphäre, ich glaube, sie nannten es immer Atmosphäre des Himmels oder Atmosphere of, I don't know.
Ja, eine Atmosphäre von, und wir beten jetzt den Himmel hierher und wir sind jetzt in der Atmosphäre der
geistlichen Supersalbungen hoch 10 im Quadrat und so. Also je nach, egal wie du es nennst.
Ja, so. Ja. Und so hatte ich das Gefühl. Und die hatte dann, sind da auch in dem Raum, dann sind da Kinder rumgegangen, haben Eindrücke für Kinder, ey, Kinder, haben irgendwelche Eindrücke verteilt und haben über Leute gebetet und prophezeit, wie man das so schön fromm ausdruckt, also irgendwelche Eindrücke, Bilder weitergegeben, Worte, Gedanken. Prophetiefolge von euch.
Ja, da haben wir auch über Bessel geredet. Da ist Bessel viel zu nett bei rumgekommen. Da gab es einen Kommentar von mir, wo ich gesagt habe, eigentlich waren wir viel zu nett zu Bettel.
Ja.
Ändert sich jetzt nochmal, wir korrigieren.
Also, und ich, gut, um die Sache rund zu machen in der Geschichte, ich bin dann da, war da drin und dann musste man so Zettel ausfüllen. So, ich weiß nicht mehr genau, dafür ist es zu lange her, was da jetzt auf diesem Zettel grundsätzlich wieder aufgebaut war, aber man schreibt eigentlich drauf, was hat man für ein Gebetsanliegen, wo hat man Schmerzen, was wünscht man sich, so. Ich bin eigentlich erwachsen genug, um so einen Zettel selbst auszufüllen.
Ja.
So, bei mir war es aber halt so, dass derjenige, der einfach schon klar gemacht hat, dass ich da halt auch mitgehe und dass da gar kein, für mich gefühlt auch gar kein...
Von deiner Reisegruppe, der sagte, also wo wir vermutet hatten, vielleicht hätte sogar einen geordneten Eindruck, okay.
So, der hat dann zu mir gesagt, ja, dein Zettel ist schon ausgefüllt, den habe ich schon ausgefüllt, doch.
Den hat er schon ausgefüllt, also nicht mal mit, komm, wir machen das jetzt mal zusammen.
Nee, gar nicht.
Ich habe schon ausgefüllt, nee,
so nach dem Motto,
nicht nur der Ausflug ist schon geplant, nein, das Wunder ist auch schon geplant.
Ja.
Nein.
Ja, doch.
Nein.
Doch, nochmal, ich will hier niemanden bashen, der hat das sicherlich in bester Absicht getan.
Und trotzdem, nette Unterstellung, ja.
Und trotzdem, ich weiß, ich schütze mal. Ich weiß schon.
Ja, aber es geht nicht. Es ist übergriffig. Es geht gar nicht. Gute Absichten hin und her. Also, jemand versehentlich wehtun, ist auch wehtun.
Ich habe das dann über mich ergehen lassen. Da waren viele und dann waren halt also Grüppchen gesessen, die für die Leute gebetet haben. Und dann kam ich. Ich kam da ange. Ich glaube, ich hatte damals sogar meinen Rolli. Doch, ich hatte auf der Reise, ich laufe ja mit dem Rollator. Und ich habe aber auch noch so einen Schieberolli für, wenn es mal irgendwie gar nicht geht oder Winter oder was weiß ich, ne? So einen, den steht im Keller, den benutze ich kaum, gar nicht, aber für den Fall. Und da kam ich rein mit dem Rolli. Ich bin ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Ich bin eingefahren, war dann zugeteilt zu einem Gebetsteam. Und dann dachte ich mir so, oh ja, jetzt schau mal, wie das wird, ne? Dann haben die für mich gebetet und ja, und haben dann für meine Füße gebetet und dann prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn Leute mich anfassen, wenn die mich vorher fragen. Ich bin auch ein umarmendes Menschenwesen, wenn das passt und alles. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich habe was mit körperlicher Nähe oder so. Aber nicht in so einem, also dann frage ich halt.
Consensual, please, ja.
Also das ist einfach, keine Ahnung. Und dann haben die für mich gebetet und dann war da so ein Gebetsschüler, so nannte der sich das, auch noch mit dabei. Der halt so völlig am Anfang war.
Einer von den Studenten dort, die halt mega viel Geld dafür bezahlen, dass sie dort für Leute beten dürfen.
Dass sie dann, genau. Ja.
Und dann die Salbung mit nach Hause nehmen, ihre Gemeinde.
Ja. Genau. Die haben mich nicht mal gefragt, was ich will. Die haben von vornherein gedacht, ja klar, die will ja aufstehen und laufen und so, weil ich im Rolli saß. Die wussten ja gar nicht, dass ich laufen. So. Dann haben die für mich gebetet, das ist ja alles nett. Und dann war ich fand echt so, das war so, mir war das fast schon peinlich und sowas von unangenehm. Und irgendwann weiß ich noch, bin ich aus dem, hat mich aber aufgestanden und bin abgezogen. Und dann hatten die halt ihr Wunder nicht. Also ich bin einfach, weißt du was?
Einfach gegangen, so dieses.
Ich bin halt mit dem, ich bin halt nicht aufgestanden in dem Sinne, aber ich bin halt einfach weg, weil ich habe gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, nee, hört bitte auf, kann ich mich erinnern.
Und dann bin ich aufgestanden gegangen und alle so, ein Wunder.
Ich habe dann irgendwann dieses Setting verlassen. Ich sage das jetzt so salopp. Ja, aber nee, in so einem Setting zu sitzen, wenn Leute für dich beten und vor allem noch vor versammelter Mannschaft und jeder guckt zu. Ich mag Menschen wirklich, aber und ich zeige mich auch gerne vor Menschen. Aber heute ist mir langsam klar, warum ich manchmal auch echt Angst in einer Menge von Menschen habe. Ich habe Menschen wirklich gerne. Ich bin auch gerne unter Menschen. Und trotzdem gibt es eine Seite, die Angst hat in der Menge von Menschen. Weil du vermeintlichen Blicken ausgesetzt bist. Weil, was könnten die denken? Was könnten die für Vorurteile haben? Weil sie ja so humpelt, wie sie humpelt.
Ja.
So, und in Bethel war das halt so, ich war dann da raus und nee, das war fürchterlich. Und dann gab es danach noch so eine Nachschulung.
So eine Nachbesprechung.
Nachbesprechung, Nachschulung, wie auch immer, so eine Lesson irgendwie. Also, ich bin gerade sprachlos, wie ihr merkt. Es ist einfach, ich finde es, und um mein Plädoyer abzuschließen, ich finde es in Freikirchen echt nicht in Ordnung, dass so für Leute um Heilung gebetet wird. Egal, ob das um körperliche Heilung geht oder für vermeintliche innere Problematiken von wegen, du hast da mal einen Dämon, der muss raus und sonst was und alles sowas. Das hat wirklich was Krankmachendes. Und wenn Menschen nicht in der Lage sind, da irgendwie rauszukommen, ich hatte Glück. Und ich habe aber heute noch teilweise ein schlechtes Gewissen in meinem Herzen, dass ich in gewissen Gemeinden eine Grenze gezogen habe und einfach auch gegangen bin und mich diesem freikirchlichen Kontext entzogen habe.
Ich will es einfach nur einordnen. Du musst dich schützen an irgendeinem Punkt. Also wenn die solche Shows abziehen, dann musst du dich schützen. Also ebenso weh es dir dann tut, also das kann ich mir dann vorstellen, dass das dann dieses schlechte Gewissen auslöst. Man zieht ungern diese Grenze, weil man eigentlich dort gerne ist und eigentlich dazugehören möchte und sich eigentlich nicht abgrenzen möchte, sondern sich eigentlich mit einfügen möchte. Mhm. Aber wenn es dann so knirscht, dann braucht es die Grenze. Und die tut dann vielleicht einfach weh, weil damit einfach auch Sachen verloren gehen, die einem lieb waren.
Ja, genau. Und da, also das ist interessant, was du sagst. Und das ist meine, und ich bin ja durchaus ein reflektierter Mensch. Ich habe eine Dazugehörigkeitswunde. Ich glaube, die haben mehr Menschen, als uns lieb ist oder als uns bewusst ist. Ich habe die aufgrund meiner Geschichte. Ich habe die einfach, ich weiß um die. Manchmal kommt die ein bisschen mehr zum Vorschein. Dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Dann muss ich mich versichern, dass ich auch dazugehöre. Oder dann frage ich halt nach. Oder neulich frag mich eine, was ist los mit dir? Ist es die Dazugehörigkeit? Was ist es für ein Gefühl? Fragt mich jemand. Und dann konnte ich sagen, oh ja, stimmt. Und dann war es gut.
Interessant. Einfach Sachen verstehen und schon wird's besser.
Ja.
Das ist cool.
Ne? Und dann kann man nämlich auch anders auf Leute zugehen und so.
Dazugehören, also was ich daraus raushöre, dazugehören ist möglicherweise, das dürfen alle Leute, die in Freikirchen sind, sich mal auf die Zunge zergehen lassen und mal ein bisschen drüber nachdenken. Dazugehören ist vielleicht wichtiger als Heilung.
Ja.
Beziehungsweise dazugehören, dass du angenommen bist, ist doch eigentlich auch ein wunderbarer Teil der guten Nachricht.
Ja. So.
Und ein erlösender Teil. Also wenn man es überlegt, ja okay, Jesus schenkt Erlösung. Ja, Erlösung vom Alleinsein vielleicht auch. Erlösung vom Geächtetsein. Nee, du bist dabei. Jeder darf da sein.
Ja, und das Interessante ist, weil es ist so wichtig, weil Jesus ist einer, der so wertschätzend ist. Und in diesen Freikirchen wird auch von Wertschätzung und von Liebe und so gesprochen.
Mhm.
Und die wird dir auch zuteil. Die Frage ist, zu welchem Preis?
Ja, sie ist an Bedingungen geknüpft. Und das macht es halt irgendwo schizophren in Gemeinden. Das ist so mein Gedanke,
den
wir mit Martin auch besprochen haben. So dieses schizophrene Gottesbilder sorgen für schizophrene Glaubensgebäude.
Mhm.
Und dieses, ja, natürlich bist du willkommen, aber, so, komm wie du bist, aber bleibe nicht so.
Und bleib nicht so wie du bist, weil du musst dich ja verändern und so.
Genau, weil so wie du ist, bist es nicht okay. So wie
ein Sünder.
Und du bist ja
auch
noch
nicht okay. Und das ist so, also, aber du bist schlimmer als ich.
und diese, und solche Sätze wie Gott hat noch Großes mit dir vor.
Oh. Ja, das ist lieb gemeint.
Ja, Gott hatte Großes mit mir vor. Haben alles schon abgeschlossen.
Ah.
Ja. Also bei mir hat es am Anfang vom Leben gemacht und jetzt darf ich chillen, darf ich feiern.
Cool.
Ja. Einfach mal umgedreht. Also können wir auch mal drüber quatschen, so dieses Thema Berufung.
Ja.
Wo es eine Parallele hat, das sind einfach Gedanken, die mit den Hoffnungen und Träumen der Menschen spielen.
Ja.
Und mit den Gefühlen der Leute spielen. Also ich fasse gerade mal einfach ein bisschen zusammen, so auch Heilungsgebete. Heilungsgebete, gerade wenn irgendwo Dienste sind, wo halt Leute hinpilgern. Das spielt mit, oder das spielt mit den Hoffnungen der Menschen. Genauso wie gut gemeinte Worte oder sowas wie, Gott hat Großes mit dir vor, so. Und überhaupt so Plakate wie, hey, jeder ist für uns willkommen. Und dann im Kleingedruckten siehst du, dass das an Bedingungen geknüpft ist. So, auch da spielt's mit den Gefühlen der Leute.
es gibt eben diese Sätze, wo dann gesagt wurde, aber wir haben doch so viel. Und keine Ahnung, dir gegeben, dies, das, Ananas, sind so viel mit Liebe, wie auch immer. Wenn jemand neu irgendwo hinkommt und ich wirklich ganz spezifisch in Freikirchen, ist mir jetzt aufgefallen, es ist irgendwas da dran, kommt mir nicht echt vor. Und ich bin wirklich ein offener Mensch und auch für Liebe, also für Liebe offen. Ihr wisst, was ich damit meine, für Zuneigung, für Menschen einander sehen und so. Aber in diesen Freikirchen ist es so angestrichen.
Schon fast ein Lovebombing.
Das ist, und kaum bist du raus.
Tatsächlich sind wir da jetzt, wir haben uns im Vorfeld, wir haben eigentlich überlegt, sprechen wir so über Heilung, sprechen wir über Gefühle. Mittlerweile, wir haben dann es offen gelassen und gesagt, okay, mal gucken, wo es uns hinführt. Jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Thema Gefühle angelangt.
Mhm.
So, du hattest es vorher schon mal erwähnt mit, sage ich mal, Atmosphäre im Lobpreis und man kommt da rein und es ist irgendwie eine große Stimmung und es soll einen berühren. Jetzt, sage ich mal, sind wir bei dem, okay, Angebote von Freikirchen, die sagen so, hey, guck mal, was wir hier alles Tolles haben. Komm doch zu uns und das ist so toll, dass du da bist und wir haben das für dich und das für dich und das sowieso für dich und du bist sogar geliebt dabei. Genau. Und das löst ja auch erstmal ganz viele Gefühle aus.
Ja, total. Also
erwünschte Gefühle.
Erwünschte Gefühle. Tatsächlich erwünschte Gefühle, klar. Es ist ja auch an Gefühlen, ist erstmal nichts falsch. Die Frage ist, wer benutzt sie und wie und wo wird es schwierig? Also mein Wunsch ist es halt einfach, oder für die Menschen, die irgendwie in Freikirchen gehen oder wie auch immer, oder die wandeln sich irgendwann mal so, ich gehe nicht mehr zurück, by the way. Aber ich mag einfach warnen. Ich würde heute, wenn mir jemand über den Weg läuft und auf der Suche ist, ich würde nie mehr in irgendeine Freikirche dieser Art empfehlen. Mit keinem guten Gewissen.
Also diese Art sprechen wir jetzt, sage ich mal, so von Bethel, charismatischen Freikirchen insbesondere.
Ja, insbesondere diese ganzen charismatischen Freikirchen.
Ja.
Weil auch die Art der Gottesdienste, finde ich, der spielt was mit Emotionen. Das kann ich heute im Nachgang sagen. Als ich drin war, da merkt man das nicht eine Zeit. Also, und ich fand es auch eine Zeit lang wunderbar, weil es dich berührt, wie nochmal was. Es berührt einfach total. Aber da ist auch eine Gefahr drin. Ich kann einen Vergleich ziehen. Sonst würde ich das nicht so sagen. Ich kann den Vergleich ziehen zu heute. Heute gehe ich in katholische Messen und bin einfach so dankbar, dass die nach höchstens einer Stunde, wenn es ein Hochamt ist, es sehr groß ist, vielleicht mal anderthalb Stunden, aber in der Regel dauert eine Messe eine Dreiviertelstunde und dann ist der Käse auch gebissen. Ich meine, das nicht abwerten mit Käse.
Ja, dann hat man den Rest vom Sonntag noch.
Dann hat man A, den Rest vom Sonntag noch und du hast emotionale Komponenten da drin, aber die sind so gut gebündelt, dass du nicht in einen emotionalen Ausnahmezustand gerätst oder geraten kannst, sondern du gehst einfach im besten Fall vielleicht ein bisschen unausgeschlafen, aber im grundsätzlichen Falle zufrieden da rein und gehst vielleicht ein bisschen noch zufriedener da raus. In Freikirchen gehst du in Gottesdienste und wirst emotional so, ich kann das von mir sagen, ich war teilweise so aufgewühlt und jetzt bin ich ein sensibler Mensch und lass mich schnell berühren und das begünstigt es vielleicht noch, aber ich red's schon wieder schön.
Ja, selbst wenn du es nicht bist, bist du, sage ich mal, in einem freikirchlichen Gottesdienst in der Not, okay, ich muss es mitfühlen.
Ja.
Ich muss mich jetzt darauf einlassen, auf das, was gerade auf der Bühne passiert, weil sonst habe ich da nichts davon, sonst begegne ich Gott nicht.
Genau so ging es mir da.
Und sage ich mal, das ist vielleicht etwas, was sensible Menschen einerseits beschäftigt, weil die komplett von den emotionalen Eindrücken malträtiert werden.
Ja.
Und den weniger sensiblen Menschen, die können halt dann weniger damit anfangen und denken sich, was ist mit mir falsch? In beiden Fällen gibt es ein Leiden und eine Unsicherheit in den eigenen Gefühlen und die Atmosphäre bzw. die Form der Veranstaltung spricht, ohne es wirklich explizit zu sagen, mit deinen Gefühlen stimmt was nicht.
Ja, genau. Also interessanterweise so ziemlich zum Schluss hin, wo mir klar war, ich muss was ändern. Ich muss hier, irgendwie muss hier was passieren, sonst so. Irgendwie, deswegen sage ich, Gott ist am Wirken und seine leise, sanfte Stimme. Ich bin überzeugt davon, dass die spricht, wodurch auch immer. ich wusste, ich muss da gehen, sonst verliere ich mich. Mhm. Sonst verliere ich mich wirklich selber. Und es gab einfach Punkte, an denen ich in Gottesdiensten saß und mich davon nichts mehr berührt hat. Ich war so abgestumpft. Und das ist das. Entweder voll im Gefühl in solchen Gottesdiensten und voll gehypt. Oder du sitzt da drin und du fühlst einfach nichts. Und in beiden Fällen ist es schwierig. Weil du keine Mitte mehr hast. Du hast einfach keine ausgewogene Mitte mehr. Ich glaube, so eine Mitte, eine ganz ausgewogene Mitte bedeutet nicht Stillstand, ja? Wenn die Mitte bedeuten würde Stillstand, dann bist du tot.
Ja,
wirklich. Eine Mitte bedeutet hier, es geht immer so ein bisschen in Wellen. Das gehört dazu. Oder ein Hin und ein Her, wie so eine, die Lebensschaukel fällt mir gerade ein.
Ja, ist was Lebendiges. Lebendigkeit ist in Bewegung sein.
In diesen Gottesdiensten, also ich habe am Schluss nichts mehr gefühlt. Und dann fühlst du dich schlecht, weil du nichts mehr fühlst. Weil mir begegnet ja Gott nicht so wie denen. Ich konnte zum Schluss hin auch keine Lobpreislieder mehr singen. Oder aus einem entspannten Verhältnis heraus meine Hände heben. Weil ich sie entweder heben musste, weil ich muss Gott ja loben. Weil sie alle Gott loben. Und dann habe ich mich schon schlecht gefühlt, wenn ich einfach nur so da saß und halt nichts gemacht habe. Das hat eine krankmachende Komponente, wenn man nicht aufpasst.
Jetzt erzählst du von einer Lebensphase, in der du sehr viel in Gottesdiensten warst, die entweder überhyped waren oder wo du einfach nicht mehr mit connecten konntest. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, bis hier noch nicht weiter, ich ziehe jetzt einen Cut? Und wie hast du es gemacht?
Wo war der Punkt? Ja, pass auf, wir waren eben diese ganze Geschichte aus Bethel. Es war im Februar 2019. Da waren wir für 10 Tage dort in Bethel. Und vor dieser Reise, war mir lange klar, dass ich was ändern muss. Ich wusste das innerlich irgendwie. Das kommt so schleichend. Ich kann es gar nicht festmachen.
Du wusstest vielleicht auch noch gar nicht genau, was. Aber nur, da steht eine Änderung, Veränderung an.
Ich habe das gespürt, da steht eine Änderung an. Dann habe ich noch gesagt, so fromm, wie man halt damals immer geredet hat, ich habe gesagt, okay Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Ich fahre mit denen nach Bethel. Echt so. Dann war ich da in Bethel mit denen und dann habe ich erlebt, was ich erlebt habe, ganz kurz gefasst. Ne? Dann kamen wir zurück und ich konnte keine Verbindung mehr in dieser Gemeinde finden in München. Mhm. Irgendwie keine innere mehr und ich bin dann auch nicht mehr hin. Und dann gab es innerhalb dieser Gemeinde auch noch echt schwierige Sachen. Umstrukturierung, bla bla bla, nennen wir es mal so. Gut, dann konnte ich auch nicht mehr hin, weil mich das einfach, also ich, das hat mich zu sehr angefasst. Da sind Sachen passiert, die fand ich auch nicht gerade cool. Dann wusste ich glaube, es war 2020 am Ende des Tages, also Silvester zu 2020 hin. An diesem Silvester, da wurde es immer stärker, dieses innere Gefühl. Und da wusste ich wieder, diese leise Stimme in mir, im nächsten Jahr, sprich in 2020, passiert irgendwas total Krasses. Ich wusste das und ich wusste nicht was. Und dann kam Corona. Und ohne zu arg auf Corona an sich einzugehen. Aber dieser Drehpunkt Corona hat gemacht, dass es nicht mehr möglich war, in Gottesdienste zu gehen. Dass alles total runtergefahren wurde. Und in dieser Zeit fing ich an, total viel nachzudenken und auf mich selber zu schauen und zu gucken, wo will ich eigentlich hin? Und was will Gott eigentlich mit mir? Und was will ich überhaupt noch mit Gott? Ich war kurz davor, meinen Glauben komplett über Bord zu schmeißen. Und in dieser Zeit von Corona, so blöd die war, die hat mich gefordert bis ins Letzte wegen Einsamkeit und so. Das kann dich echt krank machen. Aber sie hat mir eine Sache klarer gemacht, dass ich welchen Weg ich gehen will. Und dann bin ich da raus. Dann bin ich da raus und hab neue Wege gesucht. Und ja.
Du hast ja gesagt, du bist jetzt in einer ganz ruhigen Kirche. Und das sei für dich heilsam.
Ja, also das.
Ja. Jetzt kommen wir an den Punkt, du hast jetzt die freikirchliche Bubble, sag ich mal, verlassen. Wie bist du in die katholische Kirche gekommen?
Tja, interessant. Also Ich bin ja in einem Kinderheim gewesen, als Kind von 9 bis 18. Das war schon von Franziskanerinnen geprägt, also katholische Schwestern. Nicht nur, aber auch. Ich mache das ganz kurz. Und irgendwie bin ich immer schon sehr ökumenisch. Also ich habe vieles mitbekommen. Freikirchlicher Kontext, richtig lang und auch krass. Und ich bin ein evangelisch getauftes Kind gewesen, war in einem katholisch geprägten Kinderheim, damals im Chiemgau in Aschau, im Behandlungszentrum Aschau. Da waren damals eben noch diese Franziskaner-Schwestern und so und Kinder mit Handicap und alles Mögliche und Krankenhaus und Gruppen und alles Mögliche so, bis ich 18 war. Und da bin ich halt auch viel mit dem Katholischen in Berührung schon gewesen. Und meine Oma, väterlicherseits, war eine katholische Frau. Und ich war da halt in dem Kinderheim als einziges evangelisches Mädel und bin dann da zum Konfi-Unterricht gegangen und so. Habe aber gefühlt immer so ein bisschen mehr Katholisches mitbekommen. Und also letztes Jahr, 24 im Dezember, dem ging ein Prozess raus. Im August letztes Jahr habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich nicht so Fisch so halb haben will, sondern ich muss irgendeinen ganzen Schritt machen. Und dann war mir irgendwie klar, ich muss mir jetzt ein neues Zuhause suchen. Und dann habe ich mich entschieden zu konvertieren, nachdem ich vieles gelesen hatte über die katholische Kirche, nachdem ich eine katholische Kirche in München gefunden habe, die sehr groß und weit und offen ist, wo viele Sachen Platz haben, wo auch Sachen Platz haben, wo wirklich freikirchlich ganz geprägte Christen vielleicht sagen würden, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Mhm. Und da habe ich eine Weite erlebt und ich darf mal denken. Ich darf einfach mal denken und ich muss nicht immer alles so christlich und ganz krass biblisch denken. Ja, ihr wisst, wie ich meine.
Das soll aber mal bei dir sein.
Mit dem, was du denkst, und nicht nur
die ganzen Eindrücke, die von außen kommen und hier die nächste Predigt.
Ich darf kritisch denken, ich darf meinen Weg zu Gott neu suchen. Ich meine, jede Freikirche würde sagen, du darfst doch bei uns auch kritisch denken, aber schau mal tiefer.
Lass mir es mal so stehen.
Nee, und dann bin ich halt da, ja. Und dann habe ich mich da, das war auch ein Wagnis, ich kannte keinen. Ne? So viel zum Thema. Ich habe manchmal Angst bei Menschen und manchmal bin ich aber auch so mutig, weil wenn du mutig bist, kannst du Neues dir erschließen. Und so bin ich einfach da angekommen und habe einfach jetzt viele Möglichkeiten. Darf singen, darf einfach sein, darf wachsen, darf werden, darf irgendwie gefühlt wieder ich selber werden. Da bin ich auf dem Weg. So.
Ist das, was du jetzt als heilsam empfinden würdest, oder ist da noch mehr?
Ich glaube, es ist die Freiheit, die ich neu erlebe und auch die Tatsache, dass, wenn ich mal an einem Sonntag nicht in einem Gottesdienst bin, man sich nicht so komisch fühlt, wenn man da nicht war. Oder dass ich in einen Bibelkreis gehen darf, der offen ist und dich keiner komisch anguckt oder keiner so, wo warst du denn? Das würde auch kein, die in den Freikirchen würden auch sagen, ja, das machen wir ja nicht, ne?
Ja, in Freikirchen kommen dann so, hey, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich so, ja, stimmt, warum wohl?
Genau, also ich glaube, es ist einfach, ja, eine größere Freiheit gefühlt. Also, und trotzdem eine Angebundenheit an was Höheres.
Ich höre auch einfach die Freiheit, auch dann sich mal das zu suchen, was man gerade braucht. Genau. Und was einem gerade gut tut.
Ja.
Und worauf man sich freut.
Ja.
So nicht nur ich mach's, weil ich mach das jede Woche, sondern heute freue ich mich drauf und ich mach das. Das klingt sehr toll.
Ja.
Das klingt sehr schön.
Ja, ja, ja. Und weil ich irgendwie auch in mir drin wusste, ich will den Gottesbezug nicht verlieren. Weil ich glaube nicht, dass Gott so ist wie man ihn manchmal erlebt in Freikirchen. Entschuldigung, dass ich so blöd über Freikirchen rede, aber.
Ja, Gottes Bilder sind dann unterschiedlich.
Ja.
Das klingt sehr selbstbewusst und sehr gottbewusst. Ja. So ein bisschen.
Weil er lässt mich ja auch leben. Ich glaube, das muss ich neu entdecken, dass ich so wie ich bin. Und das wird dir jeder Freikirchenmensch sagen. Du bist geliebt, so wie du bist, ja.
Es ist vollbracht.
Ja.
Oder doch nicht?
Ja.
Ne? So. Und jetzt erlebe ich halt, okay, natürlich verunsichert mich, bin ich mir auch nicht immer sicher, ne? Oder denke auch, oh Gott, in diesen riesen Menschenmengen, was denken die? oh, die guckt vielleicht komisch, was denkt die über mich so. Das musste ich abbauen und das hat man, oder vielleicht habe ich es auch ein Leben lang. Aber vielleicht brauche ich Kontexte, wo das nicht so ein Gewicht hat. Und wo ich glaube auch, dass ich da halt Menschen finde oder auch, ich muss auf das Singen zurückkommen. Das ist wirklich was sehr Heilsames. Das ist jetzt nicht nur kirchlich gebunden, aber dort habe ich das erfahren. Und das ist total, es fühlt sich an wie ein sich gesund singen. Zum Beispiel. Oder dieses in so einem Bibelkreis zu sitzen und die Bibel völlig anders zu lesen. Mhm. Völlig anders zu lesen. Und überhaupt nicht mit so einem krass frommen Deckel darüber, sondern eher aus dem Herzen. Was macht ein Satz mit dir? Was macht der Satz mit dir, mit deinem Herzen, wenn da steht, der Herr ist mein Hirte? Ja, da wird nicht drüber diskutiert, warum und was weiß ich, da wird keine Theologie draus gemacht. Und es gibt verschiedene Arten, die Bibel zu lesen und ich lerne da gerade eine andere Art. Und es gibt auch verschiedene Arten zu beten. Ja, du kannst auch einfach mal in Stille beten und nur auf deinen Atem hören. Mhm. Und begreifen, wow, Gott hat mir den Atem geschenkt. Ohne den wäre ich nicht. Also.
Das klingt nach einer sehr, sehr heilsamen Weite, die du da gerade entdeckst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein schöner Schlussgedanke. Ja. Ich hoffe, dass unsere Hörenden, ja, ihr habt hier jetzt bis zum Ende gelauscht. Wir hoffen, dass das ein richtig, pass auf, heilsames Zuhören war für euch, ein heilsames Gespräch. Ich glaube, wir können an der Stelle Sack zubinden.
Ja.
Oder?
Ja. Oder hast du noch irgendeinen tollen Abschluss für uns?
Also grundsätzlich mag ich Danke sagen, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es doch so eine tiefe Folge wird. Es berührt mich.
Hm. Naja. Ein Mensch, der berührt. So, du magst Dinge, die berühren. Das haben wir am Anfang festgestellt. So, die das Herz berühren.
Ja, ja.
Genau. Und ich hoffe, also zumindest du hast unser Herz berührt mit dem, was du erzählt hast. Und ja, ihr Lieben da draußen, an den angeschlossenen Wachsgeräten, schreibt uns doch auch gerne, was euch berührt hat.
Ja, gerne.
Würde uns sehr freuen, das zu lesen.
Ja.
Genau. Wir tauschen uns auch mit Jenny ganz gerne darüber aus. Und das kriegt Jenny auch alles, was ihr uns per Post schickt.
Genau.
Das Nette.
Aber ich bin auch offen für Kritik, nur mal so nebenbei. Darf man mir auch sagen.
Ja.
Ich wünsche einfach, dass es eine Folge wird, die die Menschen nachhaltig prägt.
Irgendwie. Das hoffen wir bei jeder.
Ja, ihr Lieben, nach dieser für mich zumindest sehr berührenden Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und ihr wisst ja, wie immer, tut uns was Gutes, schreibt uns Kommentare, liked uns, folgt uns, damit unser Podcast einfach besser sichtbar wird. Ich wünsche euch, wann immer ihr es hört, einen schönen Morgen, einen guten Mittag, eine erholsame Nacht.
Schlaft gut, wenn ihr nachts hört.
Ja, schlaft gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.